Steffi, kennst du zufällig eine Person in der Bibel, die man unheimlich gut mit dem Segensbegriff zusammenbringen kann?
Also, ich kenne ganz viele, aber eine Person sticht heraus. Und zwar ist das der Jakob.
Okay.
Sollen wir uns die Geschichte mal ein bisschen angucken?
Ich finde die spannend. Also, was ich bisher noch so im Kopf habe, finde ich total spannend. Also, gerade unter dem Segensaspekt.
Das ist ja eine unerhörte Familiengeschichte. Voll von Betrug, voll von Hinterlist, voll von Intrigen. Und trotzdem ist das eine Segensgeschichte. Kannst du dir das vorstellen?
Nee.
Also
bei dem Betrüger kann ich mir das nicht vorstellen. Der war ein ganz schlimmer, der Jakob.
Ja, aber der Jakob hatte ja auch noch einen Bruder. Und die beiden, die waren so unterschiedlich, das könnt ihr euch nicht denken. Also das waren ja Zwillinge. Und der Esau, den sieht man links im Bild, das war der Erstgeborene. Und damals war es so üblich, dass der Erstgeborene Vorrang hatte. Der hat auch mehr geerbt, der hat das Doppelte geerbt, ja, wie sein Bruder.
Und fett den Segen abgekriegt.
Fett, ne? Den Segen abgekriegt, genau. Ja. Und naja, der Esau ist ein rauer Typ, er hat rote Haut, er hat Haare, er ist behaart am ganzen Körper. Und sein Bruder, der Jakob, der ist ganz anders. Und der Esau, der geht auch gerne aufs Feld jagen, aber der Jakob, der bleibt lieber zu Hause bei den Zelten, bei Mutti.
Bei Mutti. Muttersöhnchen. Ja. Der kleine, ja, Jakob bei Muttersöhnchen.
Ja, so kann man das sehen. Und ja, so war das. Also sehr unterschiedlich. Und eines Tages, als der Esau wieder mal auf dem Feld war, jagen, und nach Hause zurückkam, da hatte er nichts dabei. Also hat nicht so geklappt mit dem Jagen. Und er hatte einen riesen Hunger. Könnt ihr euch das vorstellen? Also der Magen hat geknurrt. Und der Jakob, das seht ihr da, der hat nämlich gerade ein leckeres Linsengericht gekocht. Kann eine Linsensuppe sein oder so. Und der Esau kommt und er riecht diese Suppe und das duftet und er hat einen großen Hunger und sagt, Mensch, Jakob, kannst du mir nicht was von der Suppe abgeben?
Ja, der war ein cooler Geschäftsmann, ne?
Der Jakob, ja, der war ganz schön raffiniert und gerissen, aber sowas von. Der hat die Situation nämlich ausgenutzt. Der hat gesagt, na gut, also Esau, du kannst was von meinem Gericht, von meinem Essen haben, aber nur unter einer Bedingung. Wenn du mir dein Erstgeburtsrecht verkaufst, dann, ich bin nämlich dann der Erste, ich bin der Erste und du bist dann der Zweite. Und dann hat der Esau gesagt, das ist mir völlig egal, ich habe jetzt Hunger. Also, was bringt mir so ein Erstgeburtsrecht?
Wie dumm muss man sein, ne? Aber der muss richtig hungrig gewesen sein.
Ich muss ja sowieso sterben. Was habe ich denn davon? Ich habe jetzt Hunger und jetzt brauche ich was zu essen.
Wer mag auch Linsensuppe? Wer würde sein Erbe dafür ausschlagen? Immer noch die Finger oben, alles klar.
Ja, und Jakob hat die Gunst der Stunde ergriffen. Er wollte nicht der Zweite sein. Und dann haben sie diesen Deal gemacht. Ich glaube, Esau hat ihn schon wieder vergessen gehabt. Ein paar Jahre später dann, als Isaak schon alt geworden war und nicht mehr so richtig sehen konnte, da hat er den Esau nämlich zu sich gerufen, seinen ersten Sohn, und hat gesagt, ich will dich jetzt segnen, aber vorher mach mir bitte ein leckeres Mittagessen, ein leckeres Wildbrett, geh noch mal raus jagen und dann essen wir gemeinsam und dann gebe ich dir meinen Segen. Und die Rebekka, die hat das mitbekommen, die hat nämlich gelauscht am Zelt und hat das gehört.
Aber war da nicht noch irgendwie eine Geschichte, dass die schon, bevor die geboren wurden, die Kinder im Bauch waren?
Ja, richtig.
Hat die doch irgendwie von Gott,
genau,
gehört, dass,
ja,
der Jüngere der Ältere dem Jüngeren dienen wird?
Also, ihr habt ja schon gesehen, wie unterschiedlich die Brüder waren. Und die haben schon, als sie noch im Mutterleib waren, haben die sich schon ein kleines Kämpfchen geliefert. Das war bestimmt nicht so angenehm für die Mutter. Und haben gekämpft miteinander. Und Gott hat der Rebekka gesagt, in deinem Leib, da kämpfen zwei Völker. Und der Ältere wird dem Jüngeren eines Tages dienen. Also Rebekka hatte schon eine Zusage bekommen, dass der Jakob der Gesegnete sein wird, obwohl er als Zweiter auf die Welt gekommen ist. Ne, das ist jetzt so, wie Zum Beispiel Max ist der Erstgeborene, aber Kalle kriegt dann den Segen.
Kalle, so. Du weißt, ne, Linsensuppe. So. Mutti, schön aufpassen.
Ja, und so haben sie sich das dann ausklamüsert, überlegt. Und Rebecca hat dann gesagt, Jakob, geh schnell zwei Böckchen um die Ecke holen. Ich mache ein leckeres Essen und dann bringst du das deinem Vater Isaac und dann lässt du dir den Segen geben. Und dann dachte der Jakob, naja, so glatt geht das, glaube ich, nicht ab. Ich sehe doch ganz, ich habe glatte Haut, also das fühlt doch mein Vater. Naja, aber wie auf dem Bild, ihr seht, also er hat sich die Felle umgelegt.
Also die Betrügerei, ne?
Ja.
Das scheint in der Familie zu liegen. Einer schlimmer als der andere.
Das, ne, zieht sich so durch, ne? Durch die ganze Bibel, würde ich sagen.
Wie die Mutter, so der Sohn, ne? Oder wie, ja, ist das?
Also Jakob hatte, glaube ich, so die Haltung, ohne Tricks bekomme ich nichts, ja, ne? Ich glaube, nach der Haltung leben viele Menschen heutzutage. Ohne Tricks bekomme ich nichts. Ich muss mir alles holen, was ich haben will. Ich muss mir alles erschleichen oder irgendwie diplomatisch daran gehen an die Sache. Und so hat der Jakob das auch gemacht. Die Felle riechen nach Esau. Es sind Esaus Felle, die er sich dann so umbindet. Und Isaak fällt darauf rein. Er hat zwar erst so ein paar Zweifel und denkt komisch. Er spricht wie Jakob. Bist du wirklich Esau? Und Jakob lügt ihm frech ins Gesicht und sagt, ja, ich bin Esau. Und er bekommt den Segen.
Also das kann ich mir echt nicht vorstellen, dass Gott das durchgehen lässt. Also die Nummer, ne? Also ich sage jetzt mal, wenn ich Gott so, ne, mir vorstelle, er ist gerecht und so, und dann so eine Rumlügerei und Betrügerei und, also nee.
Ja, das werden wir ja sehen. Gucken wir mal, was Gott dazu sagt. Bis jetzt hat Gott sich dazu ja noch nicht geäußert. Es ist ja erstmal etwas, was Jakob und mit Hilfe seiner Mutter tut.
Also er hat ihn jetzt gesegnet.
Ja, er hat ihn gesegnet und er hat ihm den Segen gegeben, dass wer ihn segnet, also wer Jakob segnet, der wird gesegnet werden und wer Jakob verflucht, der wird verflucht werden. Und als Esau nach Hause kommt, da merkt er, irgendwas ist hier faul. Jetzt will er natürlich zum Vater, hat lecker Essen gemacht, leckeres Wildbrett, will zum Vater rein. Und sagt, Vater, hallo, hier bin ich. Wir können jetzt essen und dann kannst du mich segnen. Und da merkt er, dass der Isaak den Segen ja schon weitergegeben hat. Isaak sagt, was? Ich hab dich doch gerade schon gesegnet. Kann doch gar nicht sein. Und da fliegt der ganze Schwindel auf. Und Esau ist natürlich wütend. Also das kannst du dir ja vorstellen. Wütend ohne Ende. Und er könnte den Jakob in der Luft zerquetschen vor Wut. Und der Jakob, der ist zwar diplomatisch entgerissen, aber er ist nicht so der Kämpfer. Und er kriegt Schiss.
Ja, Mutti hatte auch gemerkt, da ist irgendwas im Busch, ne? Hat sie gesagt, mein lieber Sohn, geh mal. Das gibt nur Stress und Ärger, wenn du jetzt bleibst, ne? Und dann hat aber Jakob ihn nochmal gesegnet. Isaak ihn nochmal gesegnet.
Ja, ja, Isaak hat dann nochmal den Jakob gesegnet, ja. Aber es war wohl besser für Jakob, dass er erstmal aus Sichtweite von Esau kommt, erstmal abhaut. Und die Mutter sagte, geh mal zu meinem Bruder nach Haran, da bist du erstmal in Sicherheit. Der Esau wird sich schon wieder beruhigen. Aber in dem Moment war das halt sehr, sehr krass.
Hört sich praktisch für mich nicht nach Segen an.
Also das war auch erstmal
wegzurennen, ja, ich weiß auch nicht.
Das war auch erstmal kein wirklicher Segen. Der Segen war für Jakob erstmal gar nicht greifbar. Jakob war auf der Flucht dann. Jakob war auf der Flucht. Er hatte nichts, er war alleine. Er war im Grunde auf sich alleine gestellt und das fühlte sich erstmal nicht nach Segen an. Ja, die Frage steht im Raum. Was macht Gott? Wird Gott diesen Segen, diesen erstunkenen, erlogenen Segen, wird er den bestätigen?
Und? Ich bin schon ganz gespannt. Hau raus. Hat er oder hat er nicht?
Also, es wurde dann dunkel und Jakob war müde und er hat sich dann erstmal hingelegt. Er hat ja jetzt kein Zelt und keinen Schlafsack mit, keine Isomatte, sowas gab's nicht. Er hat einen Stein genommen, hat seinen Kopf darauf gelegt und hat erstmal geschlafen. Und dann mitten in der Nacht hat er einen komischen Traum gehabt, aber auch einen sehr faszinierenden. Er träumte von einer Himmelsleiter, die bis in den Himmel hineinführt und auf der die Engel hoch und runter gehen. Genau, wir haben die hier auch mal hingestellt. Die Birgit hat das so schön dekoriert. Und am Ende, ganz oben, da sah er sogar Gott stehen. Und Gott hat zu ihm gesprochen. An diesem Punkt ist Gott in eine direkte Beziehung zu Jakob getreten und hat diesen Segen erneuert. Er hat dem Jakob einen Reisesegen gegeben. Er hat gesagt, also erstmal hat Gott sich ihm vorgestellt. Er hat gesagt, ich bin der Herr, der Gott Abrahams und Isaaks Gott. Und dann hat Gott ihm noch einen speziellen Reisesegen gegeben. Er hat gesagt, siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Also das hört sich jetzt erstmal an, als hätte Gott die Geschichte nicht mitbekommen, die vorher gelaufen ist, oder?
Ja, entweder das oder der muss unheimlich gnädig sein. Also das war ja jetzt nicht verdient, die Chose, die er da abgezogen hat, ne?
Verdient war das nicht. Also Segen kann man sich auch nicht verdienen, Segen kann man nicht weitervererben, Segen kann man sich nicht erkaufen, Segen ist ein Geschenk Gottes. Und hier siehst du ja auch, dass Gott souverän ist in seinem Handeln. Er nimmt den Kontakt auf zu Jakob, er stellt sich vor. Also Gott ist der, der segnet. Er segnet, wen er will und er segnet, wann er will. Und da ist es völlig egal, was Jakob sich da in der Zwischenzeit geleistet hat. Gottes Treue ist größer als menschliche Unvollkommenheit. Das sehen wir hier ganz deutlich.
Also du meinst, so ein Ort des Segens, den hat man immer in Erinnerung?
Ja.
Okay, und der Jakob, der hat doch dann so den Stein, auf dem er geschlafen
genau.
hat, wo der Kopf lag, den hat er aufgerichtet?
Das hat bei ihm eingeschlagen, ich sag mal, wie eine Bombe.
Okay.
Und dann hat er, als er wach wurde, den Stein aufgestellt und hat ihn sogar geölt. Weil an dieser Stelle ist Gott ihm begegnet. Das war etwas ganz Besonderes, ein einschlagendes Erlebnis in seinem Leben.
Haus Gottes heißt das, ne? Bethel? Hat er
ja,
auch
ich
Bethel
glaube.
Genannt, ne?
Genau.
Haus Gottes.
Aber Gottes Segen ist nicht automatisch, also hebt nicht automatisch die Folgen von menschlichem Handeln auf und von den Fehlern. Ne?
Nee.
Genau.
Die Geschichte ist echt cool. Wie geht's denn weiter?
Also, er hat ja dann die Zusage bekommen in dieser Nacht, dass Gott bei ihm ist und mit ihm zieht und er ist fröhlich weitergezogen. Gott tritt in eine Beziehung. Also Segen ist immer eine Beziehungssache. Gott tritt in die Beziehung zu Jakob und er sagt ihm, er sichert ihm zu, ich bin mit dir. Gottes Gegenwart. Segen ist Gottes Gegenwart, ne? Ja, er kommt dann irgendwann bei Laban an. Es ist eine lange Reise. Er kommt bei Laban an und da passiert etwas Unglaubliches. Also erstmal verliebt er sich natürlich. Das ist schon unglaublich. Er verliebt sich in die jüngere Tochter seines Onkels, aber da ist ja auch noch die ältere Tochter. Und nach damaligem Verständnis war das so, dass die ältere Tochter zuerst verheiratet wird und dann erst die jüngere.
Das hat Laban ihm aber nicht erzählt, ne?
Nee. Der war nämlich genauso listig und raffiniert wie sein Neffe.
Das muss in der Familie liegen, irgendwie.
Da wird nämlich Jakob heißt einmal Fersenhalter, aber auch Betrüger. Okay. Da wird nämlich Jakob, der Betrüger, selbst betrogen. Stellt euch das mal vor. Er möchte nämlich die Rahel heiraten und der Onkel sagt, ja, also du kannst meine jüngere Tochter heiraten, aber erst musst du sieben Jahre für mich arbeiten.
Erst hinterher hat er ihm das erzählt.
Nein, er musste vorher 7 Jahre, nicht nochmal nach.
Stimmt, für die Rahel.
Er musste vorher 7 Jahre arbeiten.
Ja,
7 Jahre arbeiten. Und nach 7 Jahren war dann Hochzeit. Und dann haben sie geheiratet.
Na,
aber
wen?
Den nächsten Morgen, also er ist dann mit Rahel, dachte er jedenfalls, ins Zelt. Und den nächsten Morgen, als er wach wurde und auf seine Braut schaute, da sah er die Überraschung. Das war ja gar nicht Rahel, das war ja Lea. Also, was für ein Beschiss.
7 Jahre für nix?
Ja. Ja,
danke.
7 Jahre für nix. Ja, da war er jetzt aber wütend. Also, da war er erschrocken und wütend. Und ging natürlich hin zu Laban und beschwerte sich. Was hast du mir angetan? Ich habe doch gesagt, ich will die Rahel heiraten. Du hast mir die Lea untergeschoben. Ja, das war vielleicht nicht, aber du weißt ja, die Sitte, es ist so, die erste Tochter, also wenn du noch eine Woche, wenn du 7 Tage noch für mich arbeitest und wartest, dann kannst du die Rahel auch noch haben, aber das bedeutet dann nochmal 7 Jahre Arbeit. Der Onkel war sowas von gerissen, ne?
Genau, das meinte ich, das hat ihm nämlich erst hinterher erzählt, dass er nochmal 7 Jahre und, ja, so schnell gehen 14 Jahre.
Ja, aber das macht deutlich, so ein Segensweg, Gott ist mit Jakob gewesen, ja, aber so ein Segensweg ist auch ein Lernweg. Es war ein Lernweg für Jakob. Ja, Jakob war insgesamt 20 Jahre bei seinem Onkel Laban und hat da gearbeitet. Und eines Nachts spricht Gott wieder im Traum zu Jakob und sagt, zieh wieder zurück in dein Heimatland. Das war gar nicht so einfach, denn der Onkel wollte ihn nämlich nicht ziehen lassen. Aber das ist eine andere Geschichte.
Hat ja gut verdient an ihm, ne?
Ja, er hat gut verdient, ja.
Aber irgendwie war Jakob doch
aber
auch gesegnet.
Auch Jakob wurde gesegnet und da hat sich der Segen auch in Wohlstand manifestiert. In dem Land, wo er jetzt war, bei seinem Onkel, da hat er viele, viele Kinder bekommen mit seinen 2 Frauen, die er ja nur hatte. Und die Lea, die hat ihm mehr Kinder geschenkt als die Rahel, weil die Lea war nicht so angesehen bei Jakob. Er liebte natürlich die Rahel mehr. Aber Gott hat gerade der Lea mehr Kinder geschenkt, damit sie wusste, ich bin von Gott gesehen. Er sieht mich. Ich bin geliebt von Gott.
Und sie hat das als Segen auch jedes Mal neu als Segen angenommen. Die 6 Jungs und das eine Mädchen, ne, die Dina noch.
Ja.
Die sie da selber geboren hat, war schon eine Menge, ne? 7 Kinder und das hat sie als Segen Gottes angenommen.
Also Jakob hatte 12 Söhne, als er dann aufgebrochen ist in einer Nacht- und Nebelaktion, um von seinem Onkel auch wegzukommen, ist er in einer Nacht- und Nebelaktion aufgebrochen. Er hatte 12 Söhne in der Zeit bekommen und eine Tochter und er hatte auch große Viehherden mittlerweile. Also, und dann ist er wieder Richtung Heimatland gezogen.
Darf ich nochmal mein Wissen einstreuen?
Ja, bitte.
Oh, also 6 Jungs von Lea, eine Tochter Dina auch von Lea.
Ich meine 8 Jungs.
Nein,
8 Jungs?
Moment, von Lea. Von Lea. Und dann noch 4 Jungs von den Mägden. Ne? Mhm. So. Und wenn er zusammenrechnet, fehlen noch 2. Und dann hatte die Rahel nämlich auch noch 2 Söhne bekommen. Okay, den Josef. Und den Benjamin. Genau. Und Gut. Dann haben wir nämlich 13 Kinder alle zusammen. 6, 12 Söhne und eine Tochter.
Hast du richtig gezählt jetzt?
Cool.
Ja. Okay. Also, nochmal zusammengefasst. Gott bleibt seinem Versprechen treu. Er segnet Jakob auch in der Fremde. Und das wird deutlich durch den Kinderreichtum und auch durch die großen Viehherden, die er dann mittlerweile angespart hat oder bekommen hat, auch von seinem Onkel. Ja, er macht sich auf den Weg, aber die eine Sache, der eine Konflikt zwischen ihm und seinem Bruder, der ist ja immer noch nicht geklärt. Er macht sich auf den Weg, er hat noch was zu klären.
Ist das jetzt wirklich 20 Jahre ungeklärter Streit?
Ja, da ist noch keine Versöhnung.
Also ob da Segen drauf liegen kann, das muss doch noch knallen, oder nicht?
Ja, und Jakob hat ja auch schon eine Idee wieder. Also er ist ja ein ganz Pfiffiger. Er hat wieder eine Idee, wie er sich mit dem Bruder versöhnen kann. Weißt du wie? Er denkt sich so, ach Mensch, ich werde den mal ein bisschen gut stimmen.
Bestechen.
Ja, sowas, na Geschenke. Ich mache ihm Geschenke in Form von vielen Tieren. Ich schicke mal meine Boten mit den vielen Tieren voraus und dann muss der doch vielleicht ein bisschen sanfter werden. Dann wird das schon was. Da hat er schon wieder gedacht, ich nehme das Ruder mal in die Hand. Diplomatische Tricksereien haben mir bis jetzt immer weitergeholfen. Ich werde das mal auf diese Weise versuchen zu klären.
Wäre das nicht besser gewesen, wenn Gott das klärt?
Ja, und er kommt ja dann auch über den Fluss Jabok und er tut seine ganze Familie und seine ganzen Viehherden auf die andere Seite des Jabok-Flusses, bringt er sie und er selber bleibt zurück. Und da plötzlich, da tritt ihm jemand entgegen. Ein Fremder, mitten in der Nacht. Ein Fremder. Und es ist fast wie ein Feind oder sogar ein Dämon. Und er kämpft um sein Leben. aber es ist Gott, der sich ihm entgegenstellt und der ihn auffordert zum Kampf. Jetzt ist kein Wegrennen mehr, da muss er sich mit Gott auseinandersetzen. Am Ende der Nacht merkt er, das ist Gott. Er kämpft mit Gott hier gerade.
Kann man das?
In der Geschichte ja. Also Gott hat sich ihm entgegengestellt.
Eine ganze Nacht gerungen?
Ja. Gott kommt ihm so empfindlich und so unheimlich nahe, dass er ihn sogar verletzt. Er schlägt ihm auf die Hüfte, aber Jakob lässt Gott nicht los. Der Segen ist ihm so wichtig, dass er Gott nicht loslässt. Er sagt zu Gott, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und Gott sagt, wer bist du? Und er sagt, ich bin Jakob. Nein, du sollst nicht mehr Jakob heißen.
Nicht mehr Betrüger?
Nein, du sollst Israel heißen. Also er bekommt einen neuen Namen. Also er bekommt in dieser Nacht zwei Kennzeichen. Er bekommt einen Schlag auf die Hüfte und er bekommt einen neuen Namen. Der neue Name, das ist im Grunde, er gibt die Herrschaft Gott ab. Es ist eine Herrschaftsübergabe. Die Namensänderung ist eine Herrschaftsübergabe an Gott. Ja, Israel heißt Gotteskämpfer, ne?
Ja, du hast mit Gott gekämpft und bist dran geblieben.
Ja.
Ich stelle mir das gerade so vor, eine ganze Nacht mit Gott ringen.
Und dranbleiben.
Und er zeichnet mich auch noch. Und ich lasse Gott nicht, bis er mich segnet.
Ja. Also wenn du mit Gott kämpfst, Jakob hat mit Gott gekämpft, das hinterlässt Spuren. Er hat eine hinkende Hüfte. Seit dieser Zeit hinkt er. Segnen, das deutsche Wort segnen, kommt vom lateinischen Wort signare und signare heißt zeichnen, einritzen. Und Jakob ist ein Gezeichneter, also er ist ein Gezeichneter Gottes. Es ist eine Veränderung hat stattgefunden in seinem Leben. Er ist dem lebendigen Gott begegnet und hat mit ihm gerungen. Und er ist siegreich daraus hervorgegangen. Aber er hat natürlich fürs Leben einen Denkzettel. Er wird sich immer daran erinnern, an diese Nacht. Er hat einen Denkzettel in Form seiner Hüfte bekommen.
Das wirft ja alles durcheinander. Segen heißt für mich doch bisher immer, ach, alles wird nett und gut und schön und so, alles so schön butterweich und lieblich. Aber was du jetzt hier alles erzählst, also gezeichnet werden, dass man sogar noch hinkt, die ganze Nacht mit Gott reden und dass das auch noch Segen sein soll. Also da fällt mir ja ein, das ist wie so ein Trecker, der übers Feld Profil hinterlässt und die Erde aufreißt.
Ja, so ist es ja auch. Von Gott gesegnet zu werden, heißt nicht, dass du ohne Blessuren davon kommst.
Oh. Also ob das ich kann schon mal gesegnet werden will.
Das kann schon mal wehtun.
Okay.
Aber
geht weiter,
dahinter steht der liebevolle Gott. Der will dich auch im Grunde wie der Töpfer den Ton formt. Weißt du?
Okay.
Und du kriegst ein richtig tiefes Profil, wenn du gesegnet bist und wenn du die Erfahrung gemacht hast, Gott ist mit dir, Gott verändert dich, dann hast du ein Profil als Mensch.
Und wenn ich so ein Acker bin und aufgerissen und dann kommt da Samen rein, dann wächst das erst, oder was willst du mir jetzt erzählen?
Ja, so ist das ja auch in der Landwirtschaft. Das können dir die Farmer erzählen. Du musst den Boden erst aufreißen und dann die Samen da rein. Dann wächst das ja erst richtig.
Okay, habe ich verstanden, Steffi.
Also, der eigentliche Segen ist nicht nur, was Jakob bekommt, sondern wer er ist hinterher. Wer er hinterher ist. Gott verändert ihn. Mhm. Und das macht Versöhnung möglich. Er kann seinem Bruder ganz anders entgegentreten. Das nächste Bild, da sehen wir das.
Ja, erstmal hat er doch Angst gehabt.
Ja, er hatte Angst. Aber wer mit Gott gekämpft hat, hat keine Angst mehr vor Versöhnung mit seinem Bruder.
Weil Israel heißt, du hast mit Gott gekämpft und hast nicht losgelassen, hast gewonnen.
Richtig.
Okay.
Ja, er hatte keine Angst mehr. Er hat sich vor seinem Bruder auch gedemütigt. Er hatte den Mut, sich zu demütigen und um Vergebung zu bitten. Keine Tricksereien mehr, sondern echte Vergebung, echte Versöhnung war möglich.
7-mal hat er sich hingeworfen vor seinem Bruder, ne?
Ja.
Als der das Erstgeburtsrecht und den Segen bekommen hat, wirft er sich trotzdem vor seinem Bruder hin, damit Vergebung möglich ist und damit der Segen auch Gestalt gewinnen kann.
Segen wirkt heilend in Beziehungen.
Und was ich da toll fand in der Geschichte, ne? Da steht, dass die Freundlichkeit Gottes in dem Gesicht vom Esau zu sehen war.
Ja.
Da hat Gott scheinbar auch mit dem Esau
gearbeitet. Gott hat auch ihn vorbereitet. Gott hat auch den Esau vorbereitet. So. Ja,
aber waren es denn die Tiere? Er wollte doch da ihnen...
Nein, da hat Esau gesagt, behalt mal deine Tiere für dich. Die brauche ich nicht. Ich habe selber genug. So, ganz kurze Zusammenfassung. Wir müssen mal. Also, Segen ist ein Geschenk, nicht verdient, nicht vererbt, nicht vererbbar, nicht käuflich, nicht zu erschleichen. Segen ist kein berechenbares Glück, sondern Beziehungssache. Gott ist souverän in seinem Handeln. Er segnet und kein anderer. Und er segnet, wen er will und wann er will.
Und wie er will, oder?
Und wie er will. Und die Erfüllung seiner Verheißungen und Zusagen und sein Segen sind nicht abhängig von menschlichem Versagen oder von menschlichen Unvollkommenheiten. Er steht treu zu seinem Wort, das haben wir ja erlebt, auch wenn Menschen schuldig geworden sind. Gottes Segensweg ist ein Lernweg. Und Gottes Segen kann manchmal wehtun. Wenn Gott seine Spuren in unserem Leben hinterlässt, ist das manchmal ein schmerzhafter Prozess. Aber es verändert uns und macht uns zu Menschen mit Profil.
Willst du das? Lässt du das zu? Kannst du deine Lebensgeschichte unter diesen neuen Vorzeichen und Erklärungen auch nochmal in einem ganz anderen Licht betrachten? Unser großer Gott möchte dich segnen. Und er möchte seine Geschichte mit dir machen. Und er möchte seine Spuren in deinem Leben hinterlassen und dich mehr und mehr zu dem Menschen machen, zu dem Bild, was Gott von dir hat. Und das ist etwas, was lohnend ist. Und egal, unter welchen Voraussetzungen du gestartet bist, egal, ob du ein Lügner und Betrüger gewesen bist, Gott kann eine große Geschichte mit dir machen. Und das Spannende ist, in der Bibel zieht sich das an vielen Stellen durch, dass nicht die Ersten, Schönsten und Besten Gottes Job bekommen haben, sondern die, die bereit waren, sich unter Gott zu beugen und demütig zu sein. Amen.